Protonenpumpenhemmer sind ein Dauerbrenner bei der Überversorgung und Fehlverordnung. Omeprazol, Pantoprazol und Co. landen zu oft und zu schnell auf Muster 16 und werden dann zu selten wieder abgesetzt. Hilft vielleicht ein einfacher Brief dagegen? Über diese Methode sprechen wir heute, untersucht in der frisch publizierten, großen Cluster-randomisierten Deep Prescribe-Studie aus Frankreich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UK in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin, Herr Scherer.
Ja, moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Danke, gut. Und selbst?
Auch gut. Haben Sie meinen Witz verstanden mit dem Dauerbrenner PPI?
Herr Nössler, ich weiß auch nicht. Also, wir hatten ja Ostern, man freut sich über das Osterei, das man selber versteckt hat am allermeisten. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie Pörn denn im Witz versteckt haben, aber das sind doch eher Dauer-Nichtbrenner.
Okay, also ich arbeite nochmal an meinen Einstiegen und an meinen sogenannten Witzen. Wenn wir aber schon bei Ostern sind, wie war Ihre Osterzeit? War es hübsch? Haben Sie Schirmchen gebraucht hier und da?
Nein, das Ostern war regenfrei. Und wir haben ein paar Eier gemalt und haben die versteckt. Aber wie gesagt, wir haben nicht unsere eigenen Eier gesucht, sondern der eine hat versteckt, der andere hat gesucht. Also anders als bei Ihrer Pointe.
Und Sie haben sich am meisten über die Eierchen gefreut, die Sie versteckt haben. Gut, machen wir mal genug der Floskelei. Wir wollen ja hier auf den Punkt kommen und die wertvolle Zeit unserer Hörerinnen und Hörer auch nicht so verplempern mit irgendwelchen merkwürdigen, nicht funktionierenden Metaphern. Wir sprechen heute über Protonenpumpeninhibitoren und eigentlich wollen wir über das Deep Prescribing von PPI sprechen. Jetzt mal Hand aufs Herz, mal wirklich ganz ehrlich, ohne Flunkerei. Wie oft landen PPI bei Ihnen auf dem Rezept?
Na klar, also wenn man, das ist wieder so eine Nösslersche Hand aufs Herz. Frage. Eigentlich kann man bei Ihnen die Hand auch auf dem Herz lassen.
Festkleben.
Jede zweite Frage ist gefühlt eine Hand aufs Herz frei. Aber ich ganz im Ernst, es rutscht einem schon leicht aufs Rezept. Natürlich aus einer guten Intention heraus. Da ist einmal das Szenario unspezifische Oberbauchbeschwerden. Wenn man die Patienten dann irgendwann vielleicht doch mal zur ÖGD schickt, Ösophagogastroduodenoskopie.
Aua.
Dann findet man da vielleicht eine erosive Gastritis oder eine Refluxösophagitis und dann haben sie da schon mal ihr PPI. Dann natürlich bei unspezifischen Oberbauchbeschwerden einmal Exeovantibus, weil man auch ohne die ÖGD das manchmal annimmt. Und manchmal verselbstständigt sich das Ganze dann aber, dass aus einer kurzfristigen Verordnung dann eine Dauertherapie wird, sie nennt es Dauerbrenner, die dann überhaupt nicht mehr hinterfragt wird. Und da liegt eigentlich auch das eigentliche Problem. Mhm. Das Problem liegt nicht so sehr im Starten, sondern dass wir eigentlich viel zu selten dann den Moment finden, innezuhalten und zu sagen, braucht der Patient das denn eigentlich noch?
Mhm. Und darüber wollen wir sprechen, nämlich immer wieder auch zu überlegen, wie kann man im Alltag auf den Punkt kommen, vielleicht nochmal zu hinterfragen. Letzte Mal, ist auch schon ein paar Tage her, Rippenfraktur, da gab es ein Tilidin, das war auch ganz vernünftig, dass es das gab. Und da hat der auch einfach so, das war so ein Automatismus, ich erinnere mich noch, hat der ganz automatisch da eine N2-Pantoprazol aufs Rezept mit drauf getan. Das ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte, wenn wir mal ehrlich sind, oder?
Ich kann mich an Ihre Rippenfraktur auch noch erinnern. Die war Thema in 4 Podcast-Episoden. Und im Grunde genommen hat man ja aus dieser Rippenfraktur dann auch eine Dauerbeziehung gemacht zwischen Patient und PPI. Also eigentlich war das so gar nicht geplant. Und man muss auch fairerweise sagen, es gibt schon Situationen, wo Magenschutz Sinn macht. Vor allem bei NSAR-Therapie mit Risikokonstellation oder NSAR bei Risikopatienten, also ältere Menschen, Patienten mit Ulkusanamnese oder Patienten, die gleichzeitig Cortison einnehmen, Antikoagulantien oder Thrombozytenaggregationshemmer. Aber das ist genau der Punkt. Es ist allzu oft dann doch einfach ein Automatismus. so ein bisschen reflexartig, Schmerzmittel gesehen, Magenschutz dazu, zack, fertig ist das Kombipaket.
Mhm.
Und dann geht im Alltag oft die klare Indikation unter und dann wird aus einem gezielten Schutz dann eben so ein Reflex und aus dem Reflex wird ein Dauerbrenner.
Ein Dauerbrenner, genau. Da kann ich ja im Prinzip die PPI-Verordnung von Anno Domini als Beleidigung an mein gar nicht so hohes Alter irgendwie missverstehen. Aber Schwamm drüber, ich habe nicht eine dieser...
Ja, er nimmt es noch bis zum Lebensende, also anderthalb Jahre.
Ja, genau. Ja. Also ich habe mal für Spaß für diese Episode nachgeguckt im Video Pharma-Analysten für 2024 die Zahl. Da kommt man auf 23 Millionen Verordnungen von nur Pantoprazol. Also da kommen eigentlich noch welche oben drauf dann, wenn wir alle PPI nehmen in der GKV. Da reden wir von 3 Milliarden Tagesdosen, macht netto, wenn es die GKV bezahlt, fast 400 Millionen Euro. Das stimmt offensichtlich, die Zahl. Das steht also auch im Arzneiverordnungsreport. Das ist heftig. Das ist also, wenn man sich die Zahl mal auf der Zunge zergehen lässt, 3 Milliarden Tagesdosen pro Jahr. Das ist doch wie Smarties, was wir da in uns reinkippen.
Das ist wirklich wie Smarties, nur in Magensaftresistent. Das wäre auch mal eine Idee für ein Evidence Now Media Patent. Ja, magensaftresistente Smarties. Ja. Also die Dimensionen sind wirklich beeindruckend. Da frage ich mich natürlich jetzt gleich, Herr Nössler, aber das nehmen wir vielleicht mal mit, um mal schon mal so einen Prä-Cliffhanger zu machen in unsere Episode, in der wir über die Finanzkommissionsergebnisse sprechen. Das sind schon finanzkommissionstaugliche Zahlen, die Sie da aufgerufen haben.
Mhm.
Wenn man sich das mal klar macht, dass das Milliarden von Tagesdosen sind, die da im Umlauf sind, das sind dann keine Einzelfälle mehr, sondern das ist wirklich ein relevantes Versorgungsproblem. Und es gibt dann so ein Mutual Agreement im System. Keiner regt sich groß auf, es tut nicht weh, es ist relativ billig, also im Einzelfall, nicht in der Summe. Und dann läuft es halt einfach weiter. Und das macht es dann auch so tückisch, weil die PPIs vermeintlich so harmlos sind, fehlt dann eben oft der Impuls, sie wieder aktiv abzusetzen. Aber wir lernen in unserem Paper, beziehungsweise im Intro des Papers, um das es heute geht, dass es schon auch unerwünschte Arzneimittelwirkungen gibt bei PPIs, die wirklich unterschätzt sind.
So, und über die reden wir jetzt und Sie haben gesagt, keiner regt sich auf. Ich antworte doch, im Zweifel wir. Wenn sich einer aufregt, dann sind wir das. Und ja, vermeintlich harmlos, genau das ist das Problem. Die werden halt eingesetzt, weil sie uns jetzt nicht alle um die Ecke bringen und weil sie im Zweifel helfen. Aber so einfach ist das nicht. Und bevor wir zu der Studie kommen, Martin Scherer, nochmal für alle, die jetzt nicht unbedingt vom Fach sind und die uns trotzdem zuhören. Was ist das Problem, wenn wir PPI ins Trinkwasser kippen würden?
Also es gibt eine Protonenpumpe in der Magenschleimhaut, die Protonen, also positiv geladene
Wasserstoff-H+-Atome
pumpt.
Ja.
Beziehungsweise dann dafür sorgt, dass sich das mit einem negativ geladenen Chloratom verbinden kann zu HCl. Und HCl ist
Salzsäure.
Jawohl. Und Salzsäure kann schön verdauen. Ihr Schnitzel, ihr Steak.
Aber nicht die magensaftresistenten Smarties.
Genau, aber manchmal, wenn die Magenschleimhaut eben beschädigt ist, wird eben der Magen anverdaut und das wollen wir nicht. Beziehungsweise Säureprobleme können dann entstehen und es gibt eben eine Vielzahl von Beschwerden, die mit zu viel Magensäure dann zusammenhängen. Also PPIs sind hochwirksam, sie sind in den richtigen Situationen absolut sinnvoll. Das eigentliche Problem ist wirklich ihr Schicksal als Dauerläufer. Also sie werden oft mit gutem Grund begonnen, zum Beispiel bei Reflux oder bei Ulkus oder bei NSAR plus, sage ich mal. Ne? Also NSAR plus Risikoanamnese, NSAR plus Kortikoid und so weiter.
Mhm.
Und dann fehlt irgendwie der Moment, dass es dann mal hinterfragt wird und dann läuft das weiter, über Jahre manchmal. Und das ist nicht harmlos, das kann dann ein Risiko für Infektionen erhöhen oder für Nierenprobleme, für Frakturen. davon ist jetzt im Einzelfall nicht wirklich was dramatisch, aber es ist in der Summe dann doch relevant. Und hier wird es wieder spannend, wenn man das systemisch hochskaliert. Dann haben wir es jetzt hier weniger mit einem klassischen Medikationsfehler im Einzelfall zu tun, sondern mit einem Systemproblem.
Ein Systemproblem, was die Masse angeht, und ein Systemproblem für die Frage, wie kriege ich es wieder los, wenn ich es benutzt habe, wo es gut ist. So, und jetzt kommen wir nämlich genau zu dieser Studie, über die wir heute sprechen. Das ist die D-Prescribe-Studie mit Doppel-P am Ende. Im Erstautor ist Jean-Pascal Fournier aus Nantes. Das ist veröffentlicht in JAMA Internal Medicine. Gibt ein Editorial dazu. Das ist natürlich alles wo verlinkt?
In den PPI-Notes.
In den PPI-Notes, exakt, da kommen wir das hin. Und Vorsicht, da könnte es heiß werden und manchmal auch brennen in den PPI-Notes. Aber es ist eine recht große Studie, Frankreich, wie gesagt, Primärversorgung. Was haben die da untersucht?
Also das ist wirklich eine alltagsnahe, pragmatische Studie. Und da lacht auch dem interventionellen Versorgungsforscher das Herz. Das ist wirklich auch so eine Art Forschung, die wir so treiben. So eine große Studie kriegt man jetzt nicht allzu oft hin, aber das ist so unsere Welt, das ist so unsere Forschungswelt, aus der diese Studie kommt. Was haben die gemacht? Die haben 34.000 erwachsene Patientinnen und Patienten eingeschlossen. Das ist schon für so eine Art Forschung echt eine Fallzahl.
Ja.
Sie waren mindestens mit einem Jahr PPI-Gebrauch zugange, diese Patienten. Also das waren jetzt keine klassischen Langläufer, sondern Minimum ein Jahr. Im Schnitt waren die 70 Jahre alt, viele waren multimorbid, da waren schon ein ordentlicher Anteil auch mit Polypharmazie dabei. Also genau die Patienten eigentlich, bei denen wir dieses Problem auch jeden Tag sehen. So, und jetzt hat man drei Strategien nebeneinander getestet. Einmal Usual Care, also nichts machen. Dann eine reine Arztintervention, also der Hausarzt bekommt an Prescribing-Algorithmus zugeschickt. Und die dritte Variante, eine kombinierte Intervention. Also der Arzt bekommt den Algorithmus und der Patient bekommt zusätzlich einen verständlichen Flyer mit einem Motivationsschreiben nach Hause. Und der Endpunkt, der war praxisnah. Also nach einem Jahr wurde geschaut, schaffen es die Patienten, ihren PPI-Verbrauch mindestens zu halbieren oder auf null zu setzen. Und das wurde ganz nüchtern über Abrechnungsdaten gemessen. Und zusätzlich haben sie bei einem Teil der Patienten geschaut, was passiert eigentlich mit den Reflux-Symptomen.
Ja, okay. Also, dass man auch noch einen klinischen Effekt misst dabei.
Ja.
Sehr. Die gut informierten Zuhörerinnen und Zuhörer, die haben wahrscheinlich jetzt schon einen Haufen Pferdefüße entdeckt. Sprechen wir gleich drüber. Ich würde an der Stelle vielleicht sagen, ich kann jetzt schon eine Hypothese aufstellen, Martin Scherer. Hätte man in eine dieser Briefe Smarties mit beigelegt, könnte das den Effekt vergrößert haben, über den wir gleich sprechen. So, große Studie, fast 700 Hausarztpraxen. Was haben die da jetzt gefunden?
Also wenn man sich den primären Endpunkt anschaut, mindestens 50% Dosisreduktion nach einem Jahr, dann sieht man einen klaren Effekt, aber nur unter einer Bedingung. Man muss beide erreichen, Arzt und Patient. Also wirklich in der Interventionsgruppe, wo beide erreicht wurden. Das kennen wir auch aus anderen Studien. Also wir haben zum Beispiel hier Get Feedback GP gemacht, mit Bernd Löwe zusammen, eine riesige Depressionsscreening-Studie, wo wir auch verschiedene Arme von Feedback hatten. Bei Patienten, die depressiv waren, haben wir in der einen Gruppe nur die Ärzte approached, in einer Gruppe dann das Feedback an die Ärzte und die Patienten gegeben, in der dritten Gruppe gar nichts gemacht. Und auch da haben wir gesehen, dass Ärzte und Patienten eigentlich kontaktiert werden müssen, wenn sich was bewegen soll. Also wenn in dem Fall bei Depression eben danach auch sich an der Versorgung was ändern soll.
Die Arbeit ist in Lancet veröffentlicht, machen wir auch in die PPI-Notes rein, ne?
Lancet Psychiatry, schön in die Shownotes rein. Einfach mal eine eigene Referenz untergebracht, ja.
Sehr gut.
So wie im ZFA-Paper irgendwie achtmal sich selber zitiert. Aber ein Punkt apropos ZFA, müssen wir noch einen kurzen Sidestep gestatten. Es ist die Zeit der Degam-Abstracts. In jedem zweiten Degam-Abstract sehe ich die Key-Message und deshalb müssen Hausärzte eigentlich besser fortgebildet werden. Und deshalb muss man ihnen das besser erklären und jenes besser erklären. Also man untersucht ein Versorgungsproblem qualitativ, findet da irgendwas. Und meistens oder sehr, sehr oft ist. Und deshalb braucht man mehr Fortbildung.
Spricht aber die Arbeit schon wieder dagegen jetzt.
Eben drum. Deshalb sage ich das nämlich. Sie können nicht von einer qualitativen Arbeit oder von einer quantitativen versorgungsbeschreibenden Arbeit darauf rückschließen, dass man den Ärzten was verklickern muss und dann wird alles gut, sondern sie brauchen eine Studie wie diese hier.
Mhm.
Darauf will ich hinaus. Und deshalb habe ich es auch in ein bisschen größeren Kontext gestellt. Und dann sehen Sie natürlich, dass so eine Implementationsbemühung, bei Depressionen haben wir es gesehen, bei PPI sieht man es und es gibt noch eine zweistellige Anzahl anderer Beispiele. Sie müssen beide approachen, Ärzte und Patienten. Und deshalb kann man jetzt nicht einfach ungeprüft sagen, erklär's den Ärzten mal besser, dann wird schon alles gut. Sondern wir müssen diese Intervention einfach ausprobieren und evaluieren. Und das hat diese Studie hier gemacht. Also in der kombinierten Gruppe funktioniert es einigermaßen. In der Gruppe, wo es nur einen Arztbrief gibt, da verpufft das eben komplett. Und das zweite wichtige Signal dieser Studie ist, es gab keine klinisch relevante Verschlechterung der Reflux-Symptome. Also die Unterschiede lagen weit unter dem, was man überhaupt merken würde. Übersetzt für den Alltag heißt es, man kann die PPIs deutlich häufiger reduzieren, ohne dass die Patienten leiden. Aber man muss sie aktiv mit ins Boot holen. Das ist eigentlich die Haupt-Key-Message.
Okay, also Sie haben jetzt schon zwei Key-Messages formuliert, nämlich man kann PPI deutlich häufiger absetzen, als man es vielleicht glaubt oder im Alltag macht. Es verschlechtert sich nicht bei den Leuten und es gelingt vor allem, indem man die Menschen, also nicht die Behandelnden, sondern die versorgten Menschen dafür ins Boot holt. Ich hätte noch ein drittes Zwischenfazit, die Post in Frankreich funktioniert. Das ist doch auch eine gute Nachricht, oder?
Okay, ja, also das ist schon fast bestechend simpel. Ein Brief, ein bisschen Aufklärung und man erreicht bei jedem 15. Patienten eine relevante Reduktion.
Ja.
Also für ein bisschen Porto ist das gesundheitspolitisch eigentlich noch in der Finanzkommissionsrechnung mit drin, sage ich mal.
Das können wir ja bei Gelegenheit mal ja irgendwie dagegen rechnen. Also wir halten an der Stelle vielleicht mal noch eine wichtige Sache fest, nämlich die Versorgung fängt tatsächlich beim Versicherten an, also beim versorgten Menschen. Gucken wir noch mal ein bisschen tiefer rein, bevor wir die Klammer machen. Wenn wir überlegen, Sie haben schon gesagt, Brief an beide versus gar nichts oder nur an die Praxis macht einen Unterschied von 6,9%. Das ist eine Number Needed to PPI absetzen von 15. Das heißt, 15 mal zwei Briefe müsste man eigentlich rechnen, damit man bei einer behandelten Person die PPI wegkriegt. Das sind 30 Euro, was Sie gerade gesagt haben, also Porto, ne, für eine PPI-Verordnung weniger. Das klingt erstmal gut, eine NNT von 15. Auf der anderen Seite, 14, bei 14 bringt das gar nichts. Ist das jetzt gut oder nicht gut?
Ja, wir haben ja wieder ein Sonderformat ins Leben gerufen. Nössler rechnet. Ja.
Er versucht.
Also, erinnert mich an unsere besten Corona-Zeiten. Also, ich sag mal so.
Da haben wir damals PPV und solche Sachen gerechnet.
Genau. Also, im Grunde genommen machen Sie ja so fast ein paradoxes Szenario auf. Also ist es, oder eine fast skurrile Fragestellung, ist es besser, einen von 15 zu erreichen, als 14 von 15 nicht zu erreichen? Und die 14, die laufen dann weiter mit PPI, wer weiß wie lange, mit den eben genannten Folgen und Nebenwirkungen. Also ich denke, dass das, wenn Sie das hochrechnen auf die Public Health-Ebene mit diesen gigantischen Verordnungszahlen, sich das schon lohnt. Wenn man das jetzt in Zeiten der großen Gesundheitssystemreformen diskutiert, ist wirklich die Frage, wenn man das jetzt mal in größeren Kontext stellt, schreiben wir jetzt nur noch Briefe. Gestalten wir Versorgung durchs Briefeschreiben? Also für diesen einen Punkt hat man sehr schön gezeigt. Es funktioniert, es ist Proof of Principle. Wir können auch einiges aus dieser Studie lernen. Was wir, glaube ich, nicht aus der Studie lernen können, ist, wie man das System reformiert. Ich glaube, da muss man an anderen Schrauben drehen, um solche Verordnungen zu sanktionieren. Also im Zweifel den Geldhahn zu drehen.
Ja, klar, eine einzelne Studie bei einer einzelnen Intervention in auch noch einem sehr speziellen, abgegrenzten Gesundheitsversorgungskontext wird das deutsche Gesundheitssystem nicht retten. Das nehmen wir auch mal mit.
Weil sie eben nicht für jedes nicht indizierte Medikament einen Brief schreiben können.
Richtig.
Ja.
Ja. Dann machen wir es mal anders. Versuchen wir mal eine andere Ableitung daraus. Haben Sie eigentlich schon gesagt, an der Stelle oben oder vorhin, wo wir über das Thema Abstrakteinreichung für den Kongress und was man alles tun müsste, besser fortbilden und so gesprochen haben, versuchen wir mal zu abstrahieren, was Sie gezeigt haben. Also wir lernen, Ärzten allein einen Brief schreiben bringt gar nichts. Null, niente. Das kann man sich sparen. Da ist der Effekt genauso groß gewesen in dieser Studie. Das scheint mir eigentlich der entscheidende Kernbefund zu sein. Wenn man das nimmt, was Sie gerade zitiert haben, aus vielen anderen Abstrakts, wo drin steht, wir müssten ja nur unsere Kolleginnen und Kollegen besser fortbilden. Hier zeigt die Arbeit, nee, diese Education alleine ist eben nicht der entscheidende Punkt, sondern es fängt wieder bei den Versicherten an. Die müssen wir ins Boot holen. Und wenn wir da jetzt mal versuchen, einen Bogen zu schlagen zu den Strukturproblemen, die wir in Deutschland zu lösen hätten, Klammer auf, ob uns das gelingt, werden wir sehen, Klammer zu. Was können wir daraus eigentlich mitnehmen? Sie sagen schon, Briefe schreiben, das kann es ja wohl nicht sein. Und das können wir auch nur hier zeigen, dass es gelingt. Was könnte denn so eine abstrakte Botschaft sein, die wir hier raus mitnehmen? Vielleicht die, dass wir die Versicherten, Klammer auf, Patienten, Klammer zu, stärker auch in die in Anführungszeichen Pflicht mitnehmen müssen, ihre Versorgung aktiv mitzugestalten?
Ja, ich glaube, das ist es. Ja, das ist es. Also das war für mich sozusagen schon gesetzt, dass man die Patientinnen und Patienten da stärker mit einbeziehen soll. Ich hing jetzt noch bei dem Punkt fest, wenn man keine Briefe schreibt, was macht man denn dann? Kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht beantworten, aber glücklicherweise haben Sie ja nach einer abstrakten Botschaft gefragt und ja. Da würde ich zustimmen. Es muss über beide gehen, die Ärzte und die Patienten. Die Ärzte vielleicht, dass sie positiv geprimed sind, Dass sie schon mal gehört haben. Wenn man aber dem Arzt alleine jetzt ein Algorithmus auf den Tisch legt, bitte mal drüber nachdenken, wird nicht viel passieren. Das zeigt diese Studie, das zeigen Jahrzehnte der Leitlinienerfahrung. Bis so eine Leitlinie implementiert ist, ist ein sehr langwieriger Sickerprozess ist über viele Kanäle. Ja. Hier hast du die Leitlinie, jetzt änder mal deine Versorgungspraxis, das wird so nicht funktionieren, das wissen wir. Das prallt am Alltag einfach ab, zwischen Sprechstunde, zwischen Zeitdruck und den nächsten 5 Rezepten.
Ja.
Und das sehen wir an anderer Stelle auch, Herr Nüssler, da wo der Patient dann im Spiel ist, zum Beispiel mit einem Brief in der Hand, da kommt dann Bewegung rein. Und man könnte etwas zugespitzt sagen, De-Prescribing ist keine Einbahnstraße. Wenn nur der Arzt nachdenkt, passiert erstmal nicht viel. Wenn der Patient mitdenkt, passiert was.
Ja. Und anders gefragt auf einer anderen Ebene, wahrscheinlich wäre es auch fatal, wenn man als Interpretation dieser Studie mitnähme, man müsste nur genügend viele Briefe schreiben, Klammer auf, die Leute in den Praxen und die Leute zu Hause einfach zuballern mit Müll.
Hilfe,
genau. Das kann man nicht mitnehmen aus dieser Arbeit, nehme ich mal an.
Nein.
Okay, gut. Nein.
Und deshalb war ich eben so auch so vorsichtig, also und dankbar dafür, dass Sie diese abstrakte Frage gestellt haben. Was man dann aus dieser Studie sicher nicht ableiten kann, ist, wir müssen mehr Briefe schreiben, um das System wieder auf die Füße zu stellen.
Ach, ich glaube, die Deutsche Post hätte dagegen gar nichts einzuwenden. Wichtiger Disclaimer an der Stelle, diese Episode ist nicht gesponsert von der Deutschen Post, DHL oder anderen Versendern. Nur, dass wir das mal klar halten. Machen wir noch fürs Protokoll, weil es vielleicht auch nicht unwesentlich ist, nochmal ein bisschen Methodenkritik zur Einordnung dieser Arbeit. Sie haben sich schon an sehr vielen Stellen sehr lobend und wohlwollend geäußert, aber vielleicht machen wir nochmal so ein paar Stichpunkte. Was ist wirklich gut methodisch an dieser Arbeit und was sind wichtige Limitationen, die man unbedingt im Kopf haben sollte, wenn man diese Arbeit liest?
Ja, dass sie gut gemacht ist.
Das ist gut.
Dass randomisiert wurde, sauber randomisiert, dass das Ganze wirklich auch unter Alltagsbedingungen ablief, nicht im künstlichen Studienbiotop.
Mhm.
und dass neben den Routinedaten noch Patient-Reported Outcomes erhoben wurden. Also nicht nur weniger Tabletten, sondern auch, wie geht's eigentlich den Leuten dabei? Der Haken ist, dass wir einen Surrogat-Endpunkt messen, nämlich die Dosen aus den Kassendaten, nicht die tatsächliche Einnahme. Dann kommt noch das OTC-Problem dazu, dass es ja PPIs auch frei verkäuflich gibt. Das taucht in den Daten nicht auf.
Mhm.
Das kann, wie soll ich sagen, Verschmutzungen machen.
Ja, dass sie es ohne Rezept dann einfach sich selber holen.
Genau, richtig. Also ein besseres Wort für Verschmutzung, also Biases. Ne? Und was auch fehlt, ist ein Vergleichsarm, der sehr lohnenswert gewesen wäre, nämlich ein reiner Patientenbrief ohne Arztinformation.
Mhm.
Und deshalb bleibt jetzt ein bisschen offen, wie viel Effekt eigentlich wirklich vom Patienten ausgeht. Die Population ist selektiert. Das sind Risikokonstellationen, ältere Patienten unter NSAR oder mit Antikoagulation oder Thrombozytenaggregationshemmer. Die waren eben nicht dabei. Das heißt, dass genau die Gruppen, bei denen wir besonders vorsichtig sein müssen, dass die in dieser Studie jetzt nicht drin waren. Aber unterm Strich ist es eine praxisnahe Studie mit typischen Einschränkungen bei den Routinedaten und einem Design, das halt nicht alle interessanten Fragen beantwortet hat.
Okay, aber Hinweise geliefert hat. Und vielleicht können wir an der Stelle mal wieder so einen kleinen Klosarblock einbauen. Haben wir jetzt schon ein paar Episoden nicht mehr gemacht, nämlich zu dem Begriff des Cluster Randomized Clinical Trials. Wollen Sie nochmal einen kleinen Klosar machen? Was ist Cluster-Randomisierung und warum ist das vielleicht sinnvoll?
Ach, den hatte ich schon vergessen, diesen Sound. Können Sie ihn nochmal machen?
Für Sie mache ich den auch einmal, zweimal, dreimal.
Das ist wie im Karneval. Bäm, bäm. Okay, also im Grunde genommen heißt Cluster-Randomisierung, nicht der einzelne Patient wird randomisiert, sondern gleich die ganze Praxis.
Mhm.
Oder wenn man es anschaulicher beschreiben will, man wirft jetzt nicht für jeden Patienten eine Münze, sondern man wirft eine Münze für das ganze Team. Und dann gilt die Entscheidung für alle.
Mhm.
Und der Vorteil ist, man vermeidet, dass sich die Intervention im Alltag vermischt. Also wenn Sie jetzt in einer Praxis, stellen Sie mal vor, alle drei Arme in einer Praxis, was das für ein Durcheinander wäre.
Oh ja. Es ist also von der Administration schwierig.
Genau, mhm. Ja. Und da kann ein Arzt eigentlich schlecht bei jedem zweiten Patienten anders handeln.
Mhm.
Und wenn man solche Prozesse dann glatt ziehen will, drei Arme, dann bieten sich drei Cluster an und innerhalb dieser Cluster wird dann die Münze geworfen.
Mhm. Gut, dann machen wir. Wir haben ja gesagt, wir machen bei dem Klosar kein Ende-Sound, aber weil Sie so gierig waren, einmal noch.
Sehr schön.
So, vielleicht noch abschließend zu der Einordnung dieser Arbeit. Wir haben gelernt, es ist eine Arbeit zwar mit sehr vielen Daten und sehr vielen Praxen, fast 700, aber aus Westfrankreich, aus zwei Provinzen, Klammer auf Region. Muss man vielleicht nochmal betonen an der Stelle, was das Thema Übertragbarkeit auf den deutschen Versorgungskontext angeht, ist das jetzt auch nicht so 1:1 umzulegen, oder?
Die Versorgungsstrukturen sind etwas anders, zum Teil ländlicher geprägt.
Mhm.
Und das Zusammenspiel mit der Krankenkasse läuft anders als bei uns. Aber dadurch, dass in Frankreich das Ganze dann etwas stärker zentralisiert ist, funktioniert halt hier und da auch die Ansprache besser. Aber das Grundproblem ist identisch. PPIs werden im Alltag zu oft und zu lange verordnet. Und die Mechanik dahinter ist eigentlich die gleiche, dass es dann eben nicht mehr hinterfragt wird. Das ist in Frankreich sowie in Allemagne. Ja, insofern würde ich sagen, die exakte Intervention lässt sich vielleicht nicht 1:1 übertragen. Bei dem Punkt waren wir schon, wegen Übergewinnwarnung der Deutschen Post. Aber das Prinzip schon, die Patienten aktiv einbeziehen und das dürfte in Deutschland auch der Hebel sein.
Ja, also sehr, sehr viel Lob geht nach Nantes aus diesem Podcast. Eine wirklich selten, dass man eine Studie bespricht, von der Martin Scherer eigentlich in toto schwer begeistert ist. Erinnern Sie sich, wann wir das letzte Mal so eine Studie besprochen haben, wo Sie gesagt haben, wow, die könnte mir irgendwas mitgeben für meinen Alltag. Die hat so einen Impact.
War das die Lancet-Studie aus unserem eigenen Hause, die ich gerade noch völlig uneitel in die Shownotes gemogelt habe?
Im Zweifel, ja. Okay, gut. Also, es sind natürlich die Arbeiten, in denen Scherer irgendwie oben in den Bylines bei den Autoren mit drin steht. Bevor wir zum Fazit kommen und vielleicht noch ein Wort zum Thema Editorial, Kommentierung, noch ein Aspekt. Wir haben jetzt so abschätzig, naja, was heißt abschätzig, aber wir haben doch kritisch gesprochen über die Frage, ob die Information in die Praxis etwas bringt. Diese Arbeit hat es in diesem konkreten Beispiel eben gezeigt, dass es nichts bringt alleine. Aber es gibt ja auch andere Projekte. Ich denke an nur beispielhaft an Arena, Antibiotika-Resistenzentwicklung abwenden, Innoform-Projekt, wo man quasi seine Verordnungsdaten einmal im Quartal in die Praxis bekommen hat. Und da konnte man ja zum Beispiel zeigen, dass es an Einfluss dann eine Wirkung auf das Verordnungsverhalten hat. Also so ganz so einfach ist es dann auch nicht, ne?
Ja, Arena ist aber ein schönes Beispiel, weil man da versucht hat, über ärztliche Rückmeldungen, über Feedback und Information das Verordnungsverhalten bei Antibiotika zu verändern. Und auch da ist die Erfahrung eigentlich ähnlich. Die rein arztgerichtete Maßnahme, die bewegt nicht so viel. Mhm. Der Effekt bleibt begrenzt und das funktioniert überhaupt alles nur, wenn es im Alltag andockt. Und genauso ist es eben auch hier in der Studie. Also wenn man nur den Arzt adressiert, passiert wenig. Mhm. Man könnte auch etwas zugespitzt sagen, das Verhalten ändert sich nicht allein durch Wissen, sondern durch Interaktion. Deshalb spielen auch die Qualitätszirkel so eine große Rolle und Fortbildung und IAF und so weiter und Praktika und BAM. Durch dieses interaktionelle Ventilieren, mhm, von Informationen. Da wird dann eigentlich erst der Sicker-Prozess angestoßen, über den dann zum Beispiel auch eine Leitlinie zu einer Verhaltensänderung führt.
Okay, es geht um Aktivität letztlich und ne, Brief alleine macht erstmal keine Aktivierung. Kommen wir vielleicht nochmal zu einer letzten Einordnung dieser Arbeit. Es gibt ein Editorial, ist alles auch in den PPI-Notes verlinkt, von Timothy Anderson. Der ist Editor von diesem Journal vom JAMA Internal Medicine, ist Internist aus Pittsburgh und der hat in seinem sehr kurzen Editorial einen Begriff mit reingebracht, nämlich die Legacy Drugs nennt er die PPI unter anderem. Was halten Sie von diesem Begriff der Legacy Drugs?
Ich finde den Begriff treffend und auch ein bisschen entlarvend. Das sind Medikamente, die irgendwann mal vielleicht völlig sinnvoll gestartet wurden und dann einfach bleiben. Das ist fast wie so ein klinisches Erbe, das man mitschleppt von Arzt zu Arzt, von Quartal zu Quartal. Und PPIs sind hier wirklich auch das Paradebeispiel. Ich glaube, dass der Begriff der Legacy Drugs hilft, das Problem besser zu begreifen. Es geht weniger um falsche Entscheidungen, sondern um fehlende Entscheidungen im Verlauf. Also nicht das Verschreiben wird dann zum Problem, sondern eher das Nicht-Absetzen.
Okay, das Vergessen, dass man es verschrieben hat.
Ja.
Okay. Sollen wir den Begriff Legacy Drugs mal mit einem akustischen Textmarker unterlegen?
Das würde sich nur lohnen, wenn er ähnlich wie Ihre stattgehabte Rippenfraktur in jeder zweiten Podcast-Folge vorkäme.
Okay, dann werden wir das jetzt ganz genau beobachten in den nächsten Monaten, wie oft der Begriff vorkommt. Machen wir ein Fazit an der Stelle, so eine, ja, Key Takeaways, Practice Point, das nennen Sie es, wie Sie es möchten. Vielleicht nochmal einen Satz, zwei, drei, was Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus dieser Arbeit, aus dem, was wir heute besprochen haben, wirklich für den klinischen Alltag auch vielleicht so ein bisschen zum Grübeln mitnehmen dürfen.
Na gut, also die wichtigste Botschaft, die haben wir jetzt wirklich gut durchgekaut. Also Deep Prescribing funktioniert, aber nicht im Alleingang. Das zweite ist, man darf keine Wunder erwarten. Wir haben jetzt keinen Hebel, der das Problem auf einen Schlag löst. Aber dass wir hier mit so einer einfachen Intervention so einen Effekt beobachten konnten, das ist beachtlich. Da kann man Mut draus schöpfen. Mhm. Und die praktischste Konsequenz ist, dass wir im Alltag eigentlich mehr Absetzmomente brauchen, also mehr Gelegenheiten, in denen wir systematisch hinterfragen. Braucht der Patient das noch oder läuft das jetzt einfach so weiter? Wir haben es in der Leitlinie Multimorbidität drin, im Brown-Bag-Review, in der Multimedikationsleitlinie wurde das auch immer wieder in den Empfehlungen thematisiert. Man muss es halt in den Alltag reinkriegen. Und wenn man so will, ist die eigentliche Botschaft dann auch, dass Deprescribing kein einmaliger Akt ist, sondern wirklich
eine Kultur.
Ein Teil einer guten, kontinuierlichen Versorgung und immer mitlaufen muss.
Okay. Also Daily Doing, Deep Prescribing. Und Sie haben eingangs schon ja präge-cliffhangert oder intermediär gecliffhangert, das Thema Finanzkommission. Und wenn ich jetzt sage oder mir überlege, okay, Sie sagen, das gehört zum Alltag dazu, diese Deep Prescribing-Kultur, dass man es immer mitdenkt, diese Absetzmomente, wie Sie es nennen, einbaut. Was sagen Sie Ihren Kollegen, die Ihnen vielleicht antworten, sorry, ich habe keine Zeit für solche Deep Prescribing-Gespräche, das wird nicht vergütet, da gibt es keine Ziffer für. Und jetzt kommt diese blöde Finanzkommission um die Ecke und enteignet mich, indem sie mir meine Honorare wegstreicht.
Das höre ich auch. Die Zeit ist knapp, die Gespräche sind schlecht vergütet. Deep Prescribing heißt reden. Aber vielleicht muss man es mal umdrehen. Also Deep Prescribing spart am Ende vielleicht dann doch mehr Zeit, als es kostet. Jeder unnötige Dauerläufer bedeutet Folgekontakte, Rückfragen, Nebenwirkungen, also Arbeit, die wir dann selbst erzeugen. Überversorgung kann Zeit fressen. Ja. Wenn wir also keine Zeit fürs Absetzen haben, dann haben wir auch eigentlich keine Zeit fürs Weiterverordnen.
Cool, das ist mal ein Schlusswort. Wow. Bevor ich sag's, hat mir wieder große Freude gemacht. Es kommt die unvermeidliche Bitte oder Nötigung Richtung Cliffhanger.
Ja, wir haben ja das neue Format des intermediären Cliffhangers eingebaut. Und da ist die Finanzkommission 2 bis 3 Mal zur Sprache gekommen.
Mhm.
Das wäre es dann, glaube ich, auch. Also, dass wir nochmal mit der evidenzbasierten Brille auf die Empfehlungen der Finanzkommission gucken und schauen, was war wie evidenzbasiert von den Streichvorschlägen. Das werden wir wahrscheinlich jetzt nicht in einer Folge schaffen.
Oh, okay. Könnten also mehrere sein. Ich freue mich drauf und mal schauen. Martin Scherer, hat Spaß gemacht. Tschüss, alles Gute. Bis dann.
Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.